Guten Tag, lieber Boris.
Einen wunderschönen guten Tag. Ach, das ist ja toll. Was hast du da? Wo bist du?
Ich bin im Café Hahn in der Garderobe. Und da habe ich hier Bilder hängen von Künstlern. Zum Beispiel von Robert Kreis. Und dann ist da noch eins von Leo Bassi. Kennst du Leo Bassi?
Nee, kenne ich nicht, aber Robert Kreis kenne ich und der passt gut zu meinem David Bowie, der bei mir im Hintergrund
ist. Das habe ich auch gerade. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, hier hängt noch ein das gleiche Bild, wie du hast. Aber dann habe ich gesehen, dass auf deinem Bild hier. Du siehst frisch aus, gerade auf dem Moped noch, auf dem Roller. Und so schnell hast du das geschafft.
So schnell habe ich das geschafft. Ich habe Vollgas gegeben und dann war es ja, ist ja so, ich fahre ja, ne? Also Moped ist ja praktisch meine Antwort auf das Verkehrschaos und die Verkehrschaosplanung der Stadt Hamburg. Denn jeden Morgen und jeden Abend sind alle Einfallwege nach Hamburg praktisch blockiert. Du stehst, wenn du von Hamburg Nordost, wo ich wohne, in die Stadt fährst, stehst du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal jeden Morgen volle Möhre im Stau im Auto und geht nicht unter 10 Minuten aus. Ja, 5 Staus mit mindestens 10 Minuten und dann komme ich mit italienischem Fahrgefühl, mit meiner Vespa, grün und mit einem racing-gelben Streifen, der wunderbaren Decke, die meine Beine warm hält drüber. Man sagt, das ist eine Muschidecke, aber das stimmt überhaupt nicht, sondern die Italiener auch. Und und ich fahre einfach an jedem Stau vorbei und zwar gerne auch auf der Gegenfahrbahn, wenn sie frei ist und wurschtel mich so durch den Verkehr und ich brauche von zu Hause bis in die Stadt 28 bis 35 Minuten mit dem Auto 1:05 bis 1:15.
Ja, dann wandelst du ja, dann wandelst du ja auf den Pfaden von Greta Thunberg, die übrigens heute in London verhaftet wurde. Kein Mensch weiß warum, aber sie hat einen Sticker gehabt, da stand drauf, also ein Badge an ihrer Kleidung, da stand drauf, no oily money. Aber ja. Ich dachte, hast du keinen Elektroroller? Hast Benzinroller oder Elektroroller?
Ich habe selbstverständlich einen Elektroroller. nein, ich habe natürlich einen Benzinroller, einen Vespa, 300er Vespa. Die fährt 120, die ist autobahntauglich. Und wenn eines Tages die große Krise kommt, bin ich der Letzte, der noch unterwegs ist. Knattern.
Und hat er eine Handschaltung?
Nein, Vespa hat gar keine Schaltung. Das ist das Tolle. Ich habe ja jahrelang tatsächlich, also seit ich 18 bin, bis vor 4 Jahren, bin ich ja Motorrad gefahren. Ich hatte eine Harley, also verschiedene Harleys im Laufe der Zeit. Zuletzt hatte ich eine V-Rod. Und man hat meine Frau irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, mein Freund, mit dem Scheiß. Und sie hat auch recht, weil ich war in dem letzten Jahr, wo ich gefahren bin, bin ich dreimal fast abgeschossen worden. Und der Unterschied, das hatte ich total vergessen und habe auch bereut, dass ich das nicht früher entschieden habe mit der Vespa. Der Unterschied zwischen einem Motorrad und einer Vespa ist, du musst nicht ständig mit den Füßen irgendwas rumjonglieren mit dem Schalten. Du musst nicht kuppeln. Du musst nicht überall immer gucken, 3- und 4-mal, sondern du setzt dich drauf, Gas geben, fahren, das war's. Automatische Kupplung. Das Ding ist an der Ampel schneller als jeder Ferrari weg. Nicht schneller als ein Elektro-Tesla. Und das ist das Beste gegen das Verkehrschaos. Wobei man sagen muss, es ist natürlich wirklich scheiße, wenn es regnet und kalt ist, dann macht auch Vespa-Fahren keinen Spaß mehr. Genau, außer der Tesla, der Dreier-Serie, der ist tatsächlich schneller, aber jeden Ferrari schlage ich. Und der einzige Nachteil, und dann ist auch Schluss mit meiner Vespa-Werbeshow, der einzige Nachteil ist tatsächlich, wenn es denn kalt ist und wenn es noch dazu regnet und der Eisregen peitscht dir von vorne ins Gesicht, dann ist es egal, ob du einen Vespa-Helm hast mit Vollvisier oder was du immer auch, dann ist es einfach scheiße, das muss ich zugeben.
meine Frau hat ja, die hat auch eine Vespa und die muss aber dann noch älter sein. Also das sind Oldtimer. Da reißen sich auch alle rum. Die wollen den Alarm. Den haben wir über die letzten Jahre restauriert. Und da muss man noch schalten. Und den wollten wir irgendwie, ja tatsächlich, eine Handschalte irgendwie. Und das ist das, was meine Frau liebt. Aber wir haben den jetzt 3 Jahre lang immer also aufhübschen lassen. Neuer Sitz drauf und so. Weil er stand total lange draußen. Und jedes Mal, wenn wir den von der Werkstatt wiederkriegen, die das super macht, aber fährt er nicht lange. Also beim letzten Mal war er schlapp und man konnte an das blöde Ventil nicht rankommen. Da stand er dann wieder ein Jahr rum, bis wir ihn dann wieder abgegeben haben. Dann haben wir gesagt, so, dann macht man den Reifen wieder voll und einen neuen Sitz drauf und so. Das haben sie dann gemacht. dann haben sie, ich weiß nicht, also ich kann mir das ja bald nicht vorstellen, aber meine Frau ist dann nach Hause gefahren und irgendjemand hat sie gewarnt, weil das Rad hinten schief stand. Also da hatten sich die Halteschrauben gelöst, die hatte beinahe unterwegs ein Rad verloren. Also stand das Ding wieder ein Jahr rum, dann bis ich mich da irgendwann hingesetzt habe. Ich dachte, das wäre ganz furchtbar kompliziert, dieses Rad wieder festzuschrauben, aber das ging ganz einfach. Ich habe mich da gar nicht dran getraut, habe immer einen riesen Bogen drum gemacht. Gut, dann habe ich das Rad da wieder dran geschraubt, entsprechende Muttern gekauft, die übrigens tatsächlich gefehlt haben. So, dann ist sie damit zweimal losgefahren und ist zweimal liegen geblieben. Also einmal hat sie, und wir haben ja Herrn Hasselberg. Herr Hasselberg ist ja unser Autocoach von unserem Lader, von der Firma Hasselberg Automobile. Und wenn wir was haben, dann rufen wir den einfach an. Und dann haben wir ihn zweimal angerufen und einmal hat er uns die Vespa nach Hause gefahren wieder. Und beim zweiten Mal hat er gesagt, nee, nehme ich jetzt mit in die Werkstatt. Der wird jetzt nachgeguckt. Da stimmt irgendwas nicht. So, und jetzt ist er gerade wieder beim Arzt, diese Vespa. Aber meine Frau schwört auf das Ding. Und ja, und wir kriegen da auch immer irgendwie, jeder will das haben. Und weißt du, was meine Frau mal für einen Sturzhelm hatte? Man sagt ja gar nicht mehr Sturzhelm, ne? Sagt man noch Sturzhelm?
Ich weiß
Heißt
nicht, ich glaube
das
schon, oder?
Motorradhelm oder so? Die hat einen Sturzhelm gehabt von Louis Vuitton.
Ja, wie geil ist das denn? Mir wollten sie immer einen von Gucci andrehen.
Ja, da gibt es ja auch einen, ne?
Na, aber das, ja, dieses Helmthema ist ja, also ich bin ja sozusagen in Amerika auch sozialisiert und habe da ja auch, bin da ja auch Motorrad gefahren, als ich da gearbeitet habe. Und da war es ja helmfrei. Das ist schon was ganz Geiles, aber muss man ehrlich sagen, unvernünftig.
Ja, allerdings. Ich hätte noch einen Witz. Wir haben uns ja neulich so schöne Witze erzählt. Und mir ist neulich wieder so ein schöner Altherrenwitz über den Weg gelaufen. In diesen unsäglichen Zeiten. Der Mann fragt, also es sind eigentlich zwei Witze. Die Tochter fragt den Vater, was schenkst du denn Mama zur silbernen Hochzeit? Und dann sagt der Vater, ich habe mir überlegt, eine Reise nach Hawaii. Aha, wie willst du denn das toppen zur goldenen Hochzeit? Ja, dann hole ich sie wieder ab. So.
Sehr schön.
Dann sagt er zu ihr, also nicht zu seiner Tochter, zu seiner Frau, sagt er dann auf der goldenen Hochzeit, hast du mich denn eigentlich irgendwann mal betrogen oder so? Und dann sagt die Frau, naja, mehr oder weniger nicht. Ja, was heißt denn das? Ja, also du weißt ja, als unsere Tochter eingeschult werden sollte, nee, in die Kita sollte, haben wir ja keinen Kita-Platz gekriegt. War ja kein Kindergartenplatz frei. Und naja, ich habe dann mit einem Kindergartenleiter geschlafen und darum ist unsere Tochter dann zum Kindergarten gekommen. Naja, das hast du ja für unsere Tochter gemacht, das sei dir verziehen. Ja, und dann gibt es noch was, was du mir sagen musst. Naja, also das auf die Oberschule zu gehen, das war ja auch nicht so leicht. Die hatte ja gar nicht die richtigen Zensuren. Da habe ich mir mal einfach mal eine Nacht mit dem Rektor verbracht. Der hat sie dann an die Oberstufe genommen und das war gut. Naja, das. Guck mal, aus unserer Tochter ist ja auch was geworden, ne? Und sonst noch was? Naja, also ich meine, bei deiner Oberbürgermeisterwahl fehlten dir doch noch 80 Stimmen.
Ja, genau.
Ich finde den schön. Ich
Das
liebe
erinnert mich an
ihn.
diese, das erinnert mich an die Jungprostituierte, die in den 70er Jahren in Hamburg angefangen hat, auf St. Pauli anzuschaffen. Und dann kam sie am ersten Arbeitstag zurück und legte ihrem Zuhälter 85 Mark auf den Tisch. Und dann sagt er: Sag mal, wie kann das denn sein? Wer hat denn 5 Mark gegeben? Dann sagt sie: Wieso, wer? Alle.
Ja.
Das war das eine. Das andere ist, kennst du die Geschichte? Zwei Leberwürste sitzen auf dem Baum, ne? Da schubst die eine die andere runter. Wer hat wen runtergeschubst?
Weiß ich nicht.
Die Grobe.
Ah, da fällt mir wieder ein, wie der Kunde am Fleischerstand steht. Der Kunde steht am Fleischerstand und ich hätte gerne etwas von der fetten Groben. Da sagt der Verkäufer, die hat heute frei.
So, jetzt haben wir sozusagen die ganze Depression der letzten Folge haben wir aber innerhalb von, ich sage jetzt mal, 15 Minuten aufgearbeitet.
Aber die letzte Folge hat sehr viele Zugriffe gehabt. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Sehr viele Leute sagen, ich soll, oder eigentlich alle, ich soll das ohne Make-up machen. Jetzt bin ich aber noch in der Planung. Also wenn, dann machen wir es auch schön. Dann möchte ich mir noch irgendwas überlegen. Aber dann mache ich in Zukunft, machen wir das mit Bild und ohne Make-up, was man dann natürlich nur bei YouTube sehen kann, weil bei Spotify gibt es das ja nicht. Ne?
Ja, aber das ist, denke ich, ist auch gerecht.
Ja, natürlich. Also nochmal Dank geht raus an die vielen Antworten, an die Zuschauer, Hörer bei YouTube überhaupt. Ich werde auch bei Spotify oder so irgendwo Kommentare gekriegt. Also ich verfolge das ja tatsächlich wirklich. Wir machen jetzt übrigens auch während der Show Werbung, wenn wir so ein Bild, was durchläuft, wo drauf steht, schönes Wochenende. Also werden wir hoffentlich die Gemeinde vergrößern. Wichtig ist, liebe Zuhörer, immer schön liken, also einen Daumen nach oben und einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt auch nur schreiben für den Algorithmus. Einfach einen Kommentar schreiben und dann, je mehr Kommentare kommen, je weiter spreadet das und die Glocke drücken, damit ihr immer erfahrt, wann der neue Podcast kommt, weil wir ja da nicht so ganz zuverlässig sind, aber wir versuchen es.
Man muss dazu mal sagen, ne, dass wir ja beide sozusagen auch noch arbeiten nebenbei in Wirklichkeit. Und dass wir das immer hinkriegen jede Woche, ist an sich schon ein Wunder. Und wir machen das tatsächlich an den exotischsten und unterschiedlichsten Terminen und Zeiten.
Ja, und wir
Ja.
haben jetzt den 48. Nächstes Mal haben wir den 50. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir uns da einen Gast einladen oder so. Jörg Knörr zum Beispiel überhäuft uns ja mit Komplimenten und vielleicht frage ich den mal. Man weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch
Ja.
Zuschauer, die sagen, ladet doch den mal ein. Ihr könnt ja auch einen Tipp geben, liebe Zuhörer, Zuschauer. Wen sollen wir denn mal einladen? Ich hätte zum Beispiel einen Vorschlag. Ich habe mich ja gar nicht, wie immer, gar nicht so vorbereitet, weil ich viel gearbeitet habe. Ich war gestern in Hannover und wir hatten ausverkauftes Haus. Und Hannover ist wirklich so meine Homebase, was eigenartig ist. Hamburg ist auch immer gut, aber Hannover ist meine Homebase. Das ist im GOP in Hannover und es war rappeldicke voll. Ich weiß nicht, 400, 350 Leute gehen da rein. Top ausverkauft, Stimmung super, perfekt. Und der nächste Termin ist am 29. Januar. Und da ist es auch schon, die guten Plätze sind auch schon wieder weg. Also das ist so eine Sache, wo ich mich nach all diesen ganzen Depressionen und so, wo ich mich wirklich freue, dass ich merke, die Zuschauerzahlen gehen hoch und es hat mir immer Spaß gemacht zu arbeiten. Aber das Schöne ist ja, wenn man etwas tut und man merkt, das bringt auch was. Also, dass man zum Beispiel sich treu bleibt oder dass man einfach weitermacht. Ich habe immer mehr Zuschauer, die kommen und sagen, wir hören euren Podcast, das ist total toll. Und dadurch sind wir auf dich aufmerksam geworden. Und auch die anderen Podcasts, in denen ich so zu Gast war, in Dubio, und wo war ich denn noch? Ach so, dann bei News, da habe ich ja auch gesprochen. Ja, also das finde ich immer toll, dass sich so eine Gemeinde findet. Und ich habe da so eine Überschrift für gefunden, diese Gemeinde, die sich da so versammelt, das sind natürlich Zuschauer wie du und ich, ganz normale Leute, wo auch immer, wer definiert normal, aber eben normale Leute und aber eben auch Safe Spaces macht man ja für Minderheiten, die geschützt werden müssen, gibt ja überall Safe Spaces. So ist meine Show ein riesiger Safe Space für alle Leute, denen die Politik und dieses ganze politisch korrekte Gesalle auf den Sack geht. Und für Leute, die gerne Negerküsse essen, Zigeunerwürstchen und sowas, dafür ist das ein Safe Space. So Leute, die sagen, oh, ich muss verschwinden, ich brauche was Normales, die können alle zu mir kommen. Da gibt es dann Pipi, Fiki, Faka, Fotzi-Witze und ein bisschen was Politisches. Und ab und zu auch mal was Kluges. Das kommt aber meist nicht von mir. Damit beende ich jetzt diesen Vortrag. Kennst du Gerd Bührmann?
Ja, selbstverständlich.
Gerd Bührmann hat diesen Blog, Tapfer im Nirgendwo, und ist auch eben der Moderator und der Kopf von Indubio. Und der hat neulich gepostet, ich hatte wirklich den Glauben an unsere Gesellschaft verloren. Aber dann habe ich gesehen, wie eine alte Oma im Bus aufgestanden ist, um ihren Platz an einen schwangeren Mann mit Bart zu überlassen. Vor Rührung habe ich geweint. Jetzt ist alles wieder gut.
Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ich finde ja in Dubio, ne, ich finde ja sein, also die Art, wie er redet, ist für mich ein bisschen anstrengend. Was er sagt, ist immer klug, muss man
Ja, das
tatsächlich
ist so.
sagen.
Also Gerd Bührmann ist so ein kluger Mann und auch ein witziger Mann. Aber er redet natürlich, lieber Boris, sehr, sehr deutlich. Mein Name ist Gerd Bührmann und ich begrüße Sie zu Indubi.
Genau so ist es. Ist er eigentlich Schauspieler gewesen?
Der ist Schauspieler gewesen.
Ah, deswegen ist das alles entschuldigt. Meine Eltern sind ja auch Schauspieler. Und der Schauspieler an sich spielt halt auch für die letzte Reihe. Und da musst du so sprechen, damit die letzte Reihe dich auch versteht. Das ist ja das Problem von vielen Schauspielern damals gewesen, als so das Fernsehen, als viele Schauspieler ins Fernsehen kamen, von der Bühne sozusagen ins Fernsehen, als dass die deutsche Fernsehszene sich vergrößert hat. Da waren das immer die, die sehr deutlich gesprochen haben, bis in die letzte Reihe, was dann zum Nachteil deiner Gesichtsmimik ist und was einer gewissen Normalität entbehrt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Polizist vor einer Tür steht und sagt zu einem anderen Polizisten, guck mal an, dort wohnt er also, der Schmidt. Und dann sagt der andere, der Schmidt, das ist ja interessant. Dann gehen die also in diesem Treppenhaus hoch und der Finger und die Kamera geht auf den Finger. Der Finger drückt auf eine Klingel und auf der Klingel steht Schmidt. Und dann geht die Tür auf und dann entwickelt sich folgender Dialog. Hallo, Polizei? Dann sagen die beiden Herren, die vor der Tür stehen, jawohl, wir sind von der Polizei. Sind Sie Herr Schmidt? Dann sagt Herr Schmidt, jawohl, ich bin Herr Schmidt. Dann gucken sich die alle an, kurzen Schuss, Kamera, und dann sagt der eine, aha, hier wohnte also der Schmidt. Herr Schmidt, es ist ein Mord geschehen. Und dann sagt Herr Schmidt, ein Mord? Dann sagt der andere, jawohl, ein Mord. Dann sagt der Dritte, es wurde jemand ermordet. Und dann sagt Herr Schmidt, es wurde jemand ermordet? Und das Ganze in dieser, weißt du? Und das war früher, das hieß Derrick, nannte man das, diese Art der Dialoge. Und das hat man heute vergessen, weil heute ist es ja so, dass viele ungebildete und unausgebildete Menschen im Fernsehen sein dürfen. Und ich habe neulich folgende Theorie. Ich weiß nicht, du guckst du das Sommerhaus der Stars eigentlich zwischendurch?
Nein, ich gucke sowas. Ich gucke fast gar nicht Fernsehen.
Finde ich gut. Ich gucke das Sommerhaus der Stars, aber nur...
Aber ich bewundere dich dafür, dass du das guckst. Weil ich denke, wenn ich mal was wissen will, da kann ich dich nachfragen. Warte mal eben, ich hole mir eine Zigarette. Ja, also du guckst das immer.
Genau, du kannst mich fragen, wenn es darum geht. Und ich gucke es eigentlich auch, also privat natürlich, aber ich gucke es auch, damit ich mit Frank Buttermann, unserem gemeinsamen Freund, bei dessen Hochzeit, habe ich gehört, du ja auch auftrittst ab und zu, was dann der Frau Leggy Bechtermann überhaupt nicht gefällt, aber das ist eine andere Geschichte. Mit dem Frank Buttermann zusammen habe ich nämlich dann einen Podcast nach jeder dieser Folgen, wo wir das abarbeiten, was da passiert. Und sind schon sehr gespannt auf heute Abend, freuen wir uns schon sehr drauf. Und wir haben auch dann in diesem Podcast manchmal Gäste. Und dann ist mir eingefallen, diesem ganzen Gerede um diese ganzen Menschen, die da sind, die du ja alle nicht kennst und die ich ehrlich gesagt auch kaum kenne, ist mir eingefallen, weißt du, was ich glaube? Kennst du noch Frau Wollny, Familie Wollny?
Ja, aber die habe ich auch nicht geguckt.
Ja. Okay, das ich auch nicht, aber das war ja so eine Familie, so eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, ohne es böse zu meinen, mit Zwinker-Zwinker-Smiley dahinter, sage ich, das war ja so eine asoziale Familie. Und die hatten, glaube ich, 7 Kinder und die hießen alle Chantal und Chanice und irgendwie so hatten die alle solche Namen eben. So, und ich glaube eins, und das ist jetzt hier, und das sage ich hier weltexklusiv in diesem Podcast, und alle, die uns zuhören, sind jetzt die Wissenden, die mit dazugehören. Freunde, mir ist aufgefallen, diese ganzen Menschen, die in diesen Reality-Formaten sind, ja, das kann nur so sein, weil sie sich alle so verhalten, dass das alles Kinder von der Wollny sind. Die Wollny hatte nicht 7 Kinder, sondern 67 Kinder. Und diese Horde von Wollny-Kindern nennen sich einfach anders. Die nennen sich dann Dürüm, Marcel oder sonst irgendwas, mir ganz egal. Und die sind in diesen ganzen Formaten. Das sind alles Wollny-Kinder. Und wenn du sie sprechen hörst und denken siehst, weil du kannst die denken, das sind ja Menschen, die ganz langsam unterwegs sind, die siehst du ja denken, ja sozusagen im Gesicht. Das sind mit Sicherheit alles Nachkommen der Familie Wollny.
Dann ist die einzige, die ich ja kenne, und ich hoffe, dass das Format ist, ist Kader Loth. Dann ist Kader Loth eigentlich Kader Wollny.
Ja, das Kader Loth ist Kader Wollny sowieso schon, und zwar einer der älteren Wollnys, schon, weil die ist ja schon länger dabei. Aber das ist nicht das Format, das ist wieder ein anderes Format. Das ist ein Format, wo es darum geht, dass Paare auf einer bestimmten, einem schönen Ort sind und voneinander getrennt werden. Und dann kommen attraktive Männer mit Waschbrettbäuchen zu den Mädchen und machen sie wuschig. Und gleichzeitig kommen Frauen mit großen Brüsten zu den Männern und machen die wuschig. Und dann geht es darum, wie wuschig werden sie und fassen sie dahin und machen sie dann mit denen rum oder nicht. Völlig dubioses Format, aber da ist Kader Loth gerade. Ich rede von dem Format, wo Menschen sind wie zum Beispiel Valentina, Dorothea, irgendwas. Ein blondes Mädchen, das unglaublich aggressiv ist und zu ihrem Freund immer sagt, und das ist das Spannende an diesem Format übrigens, die Leute da drin nennen sich alle Schatz und sie sagt zu ihrem Freund immer Alter und dann sagt sie, wenn der Freund nicht das tut, was sie will, dann sagt sie, sie packt über ihn aus und alles kommt auf den Tisch und er muss seinen Social-Media-Account löschen. Also du kannst dir vorstellen, das ist eine Welt, in der wir nicht zu Hause sind. Das ist wirklich verrückt. Ja,
Ach, so furchtbar. Aber vielleicht ist man da besser aufgehoben als in der normalen Welt. Ich zitiere mal eben, ich habe heute irgendwie ich habe Zitate gesammelt, drei Zitate. Das erste habe ich dir ja gesagt von Gerd Bührmann. Das zweite ist leider etwas länger, aber da musst du durch und der Zuhörer auch. Es ist völlig irrelevant, wie viele der 1,6 Milliarden Muslime sich in die Luft gesprengt haben. So wie es irrelevant ist, wie viele Deutsche ein Parteibuch der NSDAP hatten oder wie viele als IM der Stasi zugearbeitet haben. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass so gut wie alle, die sich in die Luft gesprengt haben und dabei andere mitgenommen haben, es mit dem Ruf Allahu Akbar taten. Oder fällt Ihnen einer ein, der gelobt sei Jesus Christus oder Baruch Hashem gerufen hat, während er die Leine zog. Es ist mir übrigens völlig egal, seit wann in islamischen Ländern gesteinigt wird. Es zählt nur, dass es heute gemacht wird, in Anwesenheit von Menschen, die mit einem Bein in der Barbarei und mit dem anderen in der Moderne stehen und die Steinigungen mit ihren Handys filmen. Ich verweigere jede Art von Verständnis für diese Art von Kultur. Ich will sie auch nicht importieren. Ich will keine Debatten führen über Kopftücher im öffentlichen Dienst, über Schwimmunterricht für Mädchen, über Männer, die Frauen keine Hand geben wollen, über Schweinefleisch in Kantinen und kultursensible Pflege in Krankenhäusern. Und auch nicht darüber, wie viel Islam mit Islamismus steckt. Ich will auch nicht genötigt werden, mich mit dem Koran zu beschäftigen, weder von weißgewandeten Salafisten in der Wilmersdorfer Straße noch von Ihnen. Bleiben Sie bei Ihrer Wertschätzung für das klassische islamische Recht, das offenbar von den kolonialen Herren versaut wurde. Und sobald Sie den Islam gefunden haben, der mit Demokratie kompatibel ist, sagen Sie mir bitte Bescheid.
Sehr, sehr, sehr schön gesprochen. Und bei der Gelegenheit fällt mir ein, wenn jemand einen Sprengstoffgürtel trägt, ne, und jagt sich damit in die Luft, weißt du, was ich gerne sehen würde? Ich würde gerne sein Gesicht sehen, wenn er dann im Himmel steht oder wo immer das auch ist, vor den 72 Jungfrauen und hat sich aber den Penis und die Eier weggeschossen. Weil es ja ein Sprengstoffgürtel, das heißt, der Teil ist auf jeden Fall weg, zu Staub zerfallen. Und dann steht er da und hat also keinen Arsch, keinen Penis, keine Eier mehr. Was macht der Mann dann? Der ist ja ganz, muss ja ganz frustriert sein mit den 72 Jungfrauen.
Der langweilt sich zu Tode. Deshalb sage ich ja, wenn man sich sicher fühlen will, dann sollte man in eine schwule WG ziehen, weil was will so eine zerbombte Schwuchtel mit 72 Jungfrauen im Himmel? Da kann die nichts mehr. Da bist du total sicher. Und wo wir gerade dabei sind, kann ich es noch. Mit dem letzten Zitat, also dieses Zitat war von Henrik M. Broder, was ich gerade gelesen habe. Und das war ein Streitgespräch. Den Link setze ich unter das Video. Und weißt du denn, das habe ich mit meinem lieben Autor ausgeklüngelt, weißt du denn, wie man die politisch korrekte und interkulturell kompetente Bezeichnung, wie ist die politisch korrekte und interkulturell kompetente Bezeichnung für einen islamistischen Selbstmordattentäter mitsamt Sprengstoffgürtel?
Ich habe keine Ahnung.
Den nennt man POC, Person of Knaller.
Sehr, sehr, sehr schön.
Ja, noch ist ja, haben wir ja Ruhe vor diesem Krieg. Die haben ja immer noch, also die Leute zerfetzen sich. Das Interessante ist, habe ich heute gelesen, dass man zum Krieg und zu den Zuständen auch hier im Land, denn wir leben ja in einer Zeit, und da muss man wieder ein bisschen ernst werden, irgendwie für mich, weil ich habe ja immer schon Angst gehabt. Ich habe Angst vor Habeck, ich habe Angst vor Ricarda Lang. Ich habe neulich übrigens mal mir überlegt, wenn Ricarda Lang eine Heißballonfahrt macht mit so einem Heißluftballon, ne, dann steht die in dem Korb und der Ballon bläht sich auf bis zum Gehtnichtmehr und dann reißen die Seile. Und dann steht die immer noch im Bastkorb auf der Weide. Dann wird sie behaupten, sie sei Moses.
Ja.
Dann hätte sie da Körbchen ausgesetzt. Und ich glaube, man nimmt die dann nur weg, weil der Weg um den Korb herum so ein großer Umweg ist. Da räumt die den aus der Seite, auf Seite. Aber wir haben echt nichts gehört von Herrn Udo Lindenberg, weder von Udo Lindenberg noch von Campino noch von Herrn Krumbiegel noch von keiner äußert sich zu diesem Konflikt. Das finde ich sehr interessant.
Doch, ich kenne jemanden, dieser Comedian Kay Ray, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der hat sehr, sehr, sehr klug geschrieben, wo sind denn die Konzerte gegen das, was da passiert? Und da hat der Comedian Kay Ray wirklich recht.
Ja, danke schön. Das
Bitte
freut mich
schön.
sehr. Denn was mich wirklich tatsächlich besorgt und was mich echt ängstlich macht, also das bereitet mir wirklich Angst, dass ich zu meiner Tochter, als die frei hatte, zu Corona, da habe ich zu meiner, ich weiß noch genau, wann das war. Wir fuhren mit unserem Auto durch die Gegend und Valentina saß hinten und im Radio kam, Schule fällt aus wegen Corona. Und da habe ich zu Valentina gesagt, merkt ihr das? 1978, glaube ich, war das, hatten wir Schneekatastrophe. Da brauchte ich eine Woche nicht zur Schule gehen. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Und die Zeit, das ist eine ganz besondere Zeit jetzt für dich, Valentina, dass du so lange keine Schule hast. Das ist nervig, aber auf der anderen Seite auch schön. Und anschließend wird die Welt sich weiterdrehen. Und dann war das eine Phase, da wirst du dein Leben lang dran denken. Und dem ist nicht so. Man hatte gar keine Angst davor. Man hat gedacht, das wird schon alles wieder werden. Aber es ist ja nichts wieder so geworden. Ganz im Gegenteil. Alles, was passiert, denkt man immer, vor einem halben Jahr hätte ich das nicht gedacht. Und das Schlimmste ist für mich, dass man jetzt in Deutschland so weit ist, dass man jüdische Kinder nicht in die Schule gehen lässt und davor warnt, dass die jungen Leute oder dass überhaupt eine Kippa getragen wird und dass alle Juden in Deutschland, eigentlich weltweit, aber ich gehe jetzt mal von Deutschland aus, also gerade in Deutschland haben die Juden, haben die Angst, abgesehen davon, wie es bei denen zu Hause ist, aber sie haben einfach hier, und die sind ja hier auch zu Hause, also haben sie einfach Angst. Das ist ein Zustand, wenn mir das einer vor 10 Jahren, vor 3 Jahren erzählt hätte, dass es tatsächlich hier so schlimm kommt, dass man Juden auffordert, nicht in die Schule zu gehen, weil es unsicher ist. Dann erscheint mir die Aussage, es könnte einen dritten Weltkrieg geben, nicht mehr unwahrscheinlich. Also das ist...
Und soll ich dir mal, also ich habe ich ja schon mal erzählt, ich habe ja relativ gute Kontakte bis in relativ anständige Regierungskreise in Berlin durch die Tatsache, dass ich bei den Freimaurern bin. Und soll ich dir mal was sagen, was mich am meisten erschüttert hat? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier überhaupt erzählen darf, aber ich sage ja keine Namen. Es gibt, also die Bundesregierung ist ja so unbeliebt wie noch nie. Und dann hat ein Mensch, der zuständig ist, bei der SPD Herrn Kühnert zu arbeiten, heißt der Kühnert, ja genau, ich vergesse seinen Namen mal wieder, dem zuzuarbeiten. Da ging es darum, wie man das Image in politisch schwierigen Zeiten verbessern kann. Und dann steht da der Satz drin, und das haben die fassungslos, also weil das sind sehr anständige Menschen, die ich kenne, auch älter zugegebenermaßen, aber sehr anständig mit klaren Wertvorstellungen, auch im Sinne der SPD und so. Und dann haben die da gelesen, was da dieser junge Mensch aus der Marketingabteilung der SPD geschrieben hat. Es tat der SPD immer gut, wenn es Bilder gibt, wo wir in Krisengebieten stehen und entsprechend Haltung zeigen. Und daraufhin wurden, auch auf Raten übrigens der SPD, ist Frau Baerbock nach Israel geflogen und jetzt Herr Scholz nach Israel geflogen. Und beide, du wirst es nicht glauben, ganz verwundert dann auch sagen, ja, sie müssen Raketen fliegen, sie müssen in den Keller, um sich selber zu inszenieren. Und ich finde das so bitter, dass Menschen das aufschreiben, dass sie sagen, dass es einen Effekt hat auf die Sympathie im Volk, wenn man sich in Krisenregionen, wenn man oben auf einem, keine Ahnung, in einer Flutkatastrophe oben auf einem Berg steht und so. Und es hat ja auch den CDU-Kollegen versenkt, dass er da dann gelacht hat, wegen einer ganz anderen Geschichte allerdings. Also dieses Inszenieren von sich selber in der Krise, schlimmer als die Bundesregierung kann man nicht versagen, was Israel angeht. Schlimmer kann man nicht versagen. Wir sind nicht mal in der Lage, hier in Deutschland die Haltung durchzusetzen. Das gilt für ganz Europa, das ist ja nicht nur Deutschland, muss man ehrlich sagen. Hier wird laut in Berlin rumgeschrien, die Polizei hat es nicht im Griff, hat auch heute zugegeben, dass sie es nicht im Griff hatten, dass sie überrumpelt wurden von den Pro-Palästinensern. Ganz, ganz viele Prominente, also ganz viele, kann man überall nachlesen, wie Fußballer, aber auch da gibt es eine, bei Friday for Future auch eine Head-Aktivistin sozusagen, die da also ganz großartig sich selber inszeniert, indem sie pro-palästinensische ist. Dann gibt es irrsinnige Schwurbler-Kommentare, wo dann die Rede ist von Kämpfern und ungerechtfertigten Bombardements der Israelis. Und es ist so irrsinnig, was da passiert. Und auch da sieht man, wer in Gottes Namen von diesen Menschen denkt eigentlich noch drüber nach, um was es eigentlich geht. Es geht um sterbende Menschen schon wieder, genau wie im Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Es geht um sterbende Menschen. Es geht um unfassbare Gewalttaten. Es geht darum, dass man für was einstehen muss und dass sich Menschen darüber inszenieren, dass jeder Vollpfosten meint, er muss unbedingt eine Haltung und eine Meinung haben, die irgendwie irgendwas noch mal besser denkt als der andere, kann man nicht einfach sagen, da ist jemand angegriffen worden, und zwar in bestialischer Art und Weise, vor einem Hintergrund, der deutlich anders ist übrigens als Ukraine und Russland, das muss man auch mal sagen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber selbst wenn man das nicht macht und wenn man keine Ahnung hat, kann man doch sagen, da ist etwas passiert, was absolut zu verurteilen ist und wo es keine Möglichkeit gibt, das für gut zu heißen. Und diese ganzen Menschen, wenn man dann tiefer geht und sich ein bisschen auskennt und ein bisschen Bildung hat und nicht ganz schnell kommentiert, sondern erstmal liest und recherchiert, dann stellt man fest, die israelische Geschichte ist nicht so, wie das dargestellt wird. Gar nicht. Und auch der Gazastreifen ist nicht so, wie es dargestellt wird. Und diese ganzen Sachen, da braucht man Zeit für, da braucht man Liebe, ins Detail zu gehen, um überhaupt mitreden zu können. Dass dann irgendwelche Fußballspieler irgendwelche Kommentare absetzen und wirklich glauben, das steht ihnen zu, das finde ich so, ich finde es so schlimm. Ich finde die Diskussion, die Inszenierung, alles das finde ich so furchtbar. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass also so jemand, ne, gibt es da so Sachen wie der Bodyguard von Taylor Swift zum Beispiel, ne, der ist jüdischer Abstammung, der geht jetzt tatsächlich in den Krieg. Und natürlich wird das dann auch wieder, das wird dann gemeldet und sowas alles. Aber ich finde diese ganze Berichterstattung, alles das, es macht mich ganz, 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 ganz unglücklich. Weil es fehlt, es geht heute nur um Tempo und nicht um Inhalt. Und das ist eine Fehlentwicklung der Welt.
Ja, das macht sich natürlich eher immer breit, wenn irgendwie, wenn wir in Deutschland, wenn irgendwas passiert, kommen ja Medien, Mäuse und Promis und was weiß ich, alle kommen raus, jeder hat eine Meinung, wie du ja immer sagst, Virologen, 1000 Virologen, war ja früher beim Fußball, da waren sie ja auch alle Trainer. Ja. So, und jeder hat eine Meinung. Also das Thema ist natürlich tatsächlich ein kompliziertes. Wenn man sich also wirklich Fragen sucht, kann ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, die Seite von Gerd Bührmann, tapfer im Nirgendwo, weil Gerd Bührmann ist für mich der Fachmann in Amerika-Politik und der absolute Fachmann, wenn es um das Judentum und die Juden geht. Und ich habe neulich eine Jüdin gehört, die mich dann auf einen Gedanken gebracht hat, der wegführt von diesem ganzen Krieg und diesen Brutalitäten und den Diskussionen darum. Wir wissen ja, dass die Bundesregierung indirekt die Hamas schon seit Jahren unterstützt mit Geld. Und das wollen sie auch weitermachen. Also ich glaube, Nancy Faeser ist dafür zuständig, die Bekloppte. Die hat ja jetzt auch gesagt, da müsste eben auch Geld hin wegen, dass die Kinder brauchen ja auch Spielzeuge und so, die armen Kinder, die da sind. Das findet immer alles nur auf dieser menschlichen Ebene statt, die ja auch dann sicherlich da sein muss. Aber man müsste jetzt tatsächlich wirklich mal darüber nachdenken und vor allen Dingen kontrollieren, wo geht diese Hilfe denn hin? Die Mühe hat sich nämlich anscheinend gar keiner gemacht. Und diese Jüdin, die ich neulich gehört habe, hat aber mich auf einen völlig anderen Gedanken gebracht, den ich sehr klug fand. Die hat gesagt, sie ist jetzt fertig mit der Regierung. Sie findet das alles ganz furchtbar. Sie wird, weil sie sich äußert, wird sie in Deutschland als Nazi beschimpft. Aber sie als Jüdin und alle Juden überhaupt müssen eigentlich immer nur herhalten. Die Juden haben sich nie gewehrt gegen nichts, gegen den Holocaust nicht. Und jetzt ist es so, dass sie wieder benutzt werden. Sie werden entweder benutzt, um Moral durch die Gegend zu tragen, um Statements abzusetzen, Gesicht zu zeigen oder sonst irgendwas. Oder sie werden benutzt als Opfer, um sich positionieren zu können. Also man besucht die Gedenkstätten und man redet nie wieder und was weiß ich. Währenddessen beschimpft man aber in diesem Land und auch seitens der Regierung Juden, die sich kritisch äußern zur muslimischen Einwanderung, die werden als Nazi beschimpft. Und es wird ja immer so ein bisschen hingestellt, als wenn dieser Krieg, das findet da unten statt und da müssen wir natürlich dran denken und das ist alles ganz furchtbar. Ich finde, dass vor der Haustüre eben auch ganz furchtbar vieles falsch läuft. Und zwar genau von diesen ganzen hyperdoppelmoralinsauren Politikern. Broder hat ja mal irgendwann gesagt, für die Deutschen ist es tatsächlich wirklich sehr, sehr schade, wenn es Dinge würden, sie den lebenden Juden auch noch einen Kranz umhängen und mit einer Kerze hinterherlaufen. Und das stimmt auch. Die werden immer benutzt.
Ja, und weißt du, was dazu kommt? Was ich ganz schlimm finde, ist auch noch das. Es muss doch jetzt dieses neue, und jetzt ist es ein böses Wort, ich weiß, aber ich sage es trotzdem, dieses Gutmenschentum, weil ich bin ehrlich gesagt auch ein guter Mensch, denke ich, und ich gehöre aber nicht zum Gutmenschen dazu. dieses Gutmenschentum muss doch jetzt merken, dass ihre Bullabü-Sicht auf die Welt einfach gescheitert ist. Die Menschen sind nicht so, wie sie es gerne hätten. Die wollen nicht so sein wie sie. Kein Mensch will so leben, also außer diese 14%, die an Hexen glauben und die Grünen wählen. Aber ansonsten will kein Mensch, will das. Sie sind abgelehnt. Ihre Philosophie, ihre Art, das Leben ist abgelehnt. Punkt. Und jetzt ist es doch an der und es ist gescheitert. Und Frau Faeser, die ihr Leben lang davon geträumt hat, ihre Antifa-Fantasien in Realität umzusetzen, muss doch merken, es funktioniert nicht. Wahl verloren mit einer riesen Klatsche. Und zwar nicht nur zwei Backpfeifen, sondern auch noch einen Tritt in den Arsch hat sie bekommen von der Bevölkerung. Das Gleiche gilt für alles, was sie gemacht hat als Innenministerin. Das ist ja, das ist das Vollversagen eines Ministeriums. Und die eigenen Leute in ihrem Ministerium sehen das so. Das ist, glaube ich, bei Habeck, wo die eigenen Leute sagen, der Typ spricht mit 11 Leuten und das war's. Früher waren es mal 12, der eine ist jetzt weg, deswegen sind es nur noch 11. So, das ist ja das flächige Vollversagen. Es gibt keine Akzeptanz für die. Und ich verstehe nicht, warum sie nicht dann beleidigt gehen, wenigstens. Weil dass sie es jetzt noch weiter durchführen, ist, wir wollen nie wieder das N-Wort sagen, ne? Also dieses andere N-Wort, nicht das N-Wort, sondern das N-Wort. Aber das ist wie ganz früher. Wir kämpfen bis zum Ende. Und das müssen Sie doch merken, dass es nicht funktioniert, dass es nicht gewünscht ist, dass wir es nicht wollen. Und das ist vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, dass es nicht funktioniert. Die Menschen, es war ein Riesenfehler, in großer Menge Menschen einer völlig anderen Kultur hierher zu holen, die nicht, und das ist das, der Fehler ist noch nicht passiert. Sie herzuholen ist ja retten und das kann man alles machen. Aber das andere, das wirklich schlimme Thema ist was ganz anderes. Das schlimme Thema ist, dass wir nichts, aber auch gar nichts getan haben, um diese Menschen zu, in Anführungsstrichen, zu zwingen, zumindest zu unserer Lebensform und unserer Kultur Ja zu sagen. Die sind 100% gegen unsere Kultur und Lebensform, kommen aber hierher und profitieren von morgens bis abends. Und dieses beiden Dinger gehen nicht zusammen. Ich kann nicht bei dir Unterschlupf finden und dann deinen Kühlschrank leer fressen und dich in den Arsch treten und deine Frau vergewaltigen. Das funktioniert nicht. Das ist ungerecht. Fertig. Und das hat auch nichts mehr mit Kultur zu tun. Das hat zu tun mit der Haltung des Menschen. Und diese Menschen haben ein Werte- und ein Haltungsproblem. Und wenn du hörst, dass sie mit allem unzufrieden sind, dass sie alles scheiße finden, dann sollen sie doch gehen. Und zwar, wir sollten ihnen helfen, schnell zu gehen. Und wenn die Länder sie nicht mehr nehmen, mir scheißegal. Wenn jemand aus Tunesien kommt und Tunesier ist und aussieht wie ein Tunesier und Tunesisch spricht, dann geht's zurück nach Tunesien. Mir doch scheißegal, ob der einen Ausweis hat oder nicht. Schluss, aus, vorbei, weg. Ja. Und da muss man durchgreifen. Und das Problem ist das, da ist die Chance, auch der Regierung, die Chance ist, jetzt durchzugreifen und zu zeigen, dass sie, ja, wir haben uns vertan, aber jawohl, wir bügeln unseren Fehler aus. Und das macht keiner, im Gegenteil. Sie sagen, es waren nie Fehler, wir machen einfach so weiter, wie kleine, dumme, ungezogene Kinder.
Ja, das Problem ist, ich will es nicht entschärfen, aber ich muss es auch zu entschärfen, weil man weiß ja nicht, wer zuhört. Das gilt natürlich nicht für alle Muslime, aber das Problem ist, nein, ja, wir wissen nicht, für welche es gilt. Das ist das Problem.
Ja, und die anderen distanzieren sich ja auch nicht. Es distanziert sich, wenn es so wäre, dass es eine starke Bewegung geben würde, die sagt, wir sind erstens gerne in Deutschland, zweitens, wir sind unglaublich dankbar, dass wir hier sind. Wir stehen dazu, zu den Werten, die in Deutschland gelebt werden. Wir stehen dazu und wir wollen gerne arbeiten und wir wollen gerne was bewegen. Gibt es genug, die das machen? Ich selber kenne welche. Ich kenne welche, die haben nach 2 Jahren sprechen, die perfekt die Sprache, die sind dabei, die arbeiten, die haben Bock drauf. Super. Aber die stellen sich nicht gegen die Leute, die ihre ganze, in Anführungsstrichen, wie soll man es nennen, ihre Kultur, das ist ja eine Kultur, die islamische Kultur, die in den Dreck reißen, die stellen sich nicht offen und laut gegen die. Und
das verstehe ich nicht. Genau, das ist der Punkt. Das erinnert mich an eine Nummer, die ich vor Jahren gespielt habe. Man stelle sich mal, da kannst du sehen, wie aktuell diese Nummer war. Man stelle sich mal vor, mit den Migranten, die Nummer ist von 2015, mit den Migranten kämen ein paar Kannibalen mit ins Land. Dann würden sich alle lange Klamotten anziehen. Sie dürften nicht drüber sprechen. Aber so wie bei den Kippa, setzen Sie keine Kippa auf, würde dann gewarnt. Und damals, dann würde gewarnt, bitte ziehen Sie sich vernünftig an, damit sie nicht ungewollt Appetit erregen. Und Henriette Reger, die würde sagen, eine Armlänge Abstand könnte auch helfen. Aber was nützt dir eine Armlänge Abstand, wenn gerade bei Kannibalen eine Armlänge eine Delikatesse ist? Also das ist so, so würden die arbeiten. Dann würde Claudia Roth kommen, die würde sagen, der Kannibalismus gehört nicht mehr zu Deutschland, der gehört jetzt auch zu Deutschland. Nee, das würde Herr Steinmeier sagen. Der Kannibalismus gehört jetzt auch zu Deutschland. Und Claudia Roth würde sagen, das sind keine Kannibalen, das sind anders essende Mitmenschen. Wir müssen diesen Menschen gerecht werden, und zwar mundgerecht. Also ich komme gerade wieder in meinen alten Text rein. Aber die Zustände haben wir tatsächlich hier. Und warum Frau Faeser nicht stoppt, da hätte ich wieder mal ein Zitat. Lufthansa-Rückholflüge aus Israel vorerst gestoppt. Hintergrund ist die zu hohe CO2-Belastung. Klimaneutrale Ausreisen Deutscher aus Krisengebieten nur noch mit dem Lastenfahrrad. Das ist Deutsch.
Ja, genau so ist es. Und das Ding ist das, dass wir darüber lachen, ist eigentlich schon, das zeigt schon, wie schlimm es ist, ne? Weil das ist ja alles sind ja Sachen, über die wir hier reden, die ja absolut alle gar kein Spaß mehr sind. Also, ich fahre jeden Tag einmal quer durch die Stadt, ne? Wenn du siehst, was da ganz normal in Hamburg an der Alster, was da rumhängt den ganzen Tag und was da passiert und wieder gecheckt wird. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, die Geschichte von dem geklauten Brot, ne? Dann habe ich da so ein bisschen recherchiert und ich habe mit jemand gesprochen, der bei einer Hamburger Zeitung arbeitet, und der so den Lokalteil macht und so. Das ist total bekannt, dass wenn du in der Hamburger Innenstadt dir ein Subway oder irgendwas, irgend so ein Brot holst, dann musst du aufpassen, dass da nicht welche an dir vorbeirennen und dir es aber wegnehmen. Genau wie die Handys übrigens auch und so. Das ist ein Trend, das macht man einfach. Und dann lachen die. Die klauen dir dein Brot. Du hast für 5 € ein Brot gekauft. Dann klauen die das und fressen es auf und lachen dabei. Und du kannst nichts machen. Das ist doch irre. Das ist doch irre, dass sowas in Deutschland möglich ist. Und wir reden darüber und lachen darüber. Aber eigentlich ist es ist nicht gar nicht 0,0 komisch. Und es ist auch keine Einzelfälle. Es ist einfach eine Unkultur, die Einzug gehalten hat und die nicht wegzudiskutieren ist. Und ich verstehe eben nicht, dass keiner etwas tut.
Ja, also da sind wir wieder bei einem Thema, wie wir gestern hatten, nach der Show, spreche ich ja, ich gehe ja selten nach vorne. Und wenn ich das nicht tue, lieber Zuhörer, dann liegt das aber daran, dass ich so furchtbar viele Auftritte mache und ich mir jetzt überlegt habe, dass ich das dann tue, in unregelmäßigen Abständen. Jedes zweite oder dritte Mal, wenn ich so ein Theater spiele oder besuche, komme ich nach der Show nach vorne. Und dann weiß der Zuschauer das auch vorne, vorher, weil wir dann nämlich dann Banner hinstellen wollen und sagen, heute gibt's Autogramme, Fotos und was weiß ich, weil ich das bei den vielen Auftritten nicht jeden Abend machen möchte, weil mich das zu sehr schlaucht. Darum habe ich mir überlegt, ich werde das ein bisschen dosieren. Dafür sind meine Shows ja auch ein bisschen länger. Es ist nämlich auch sehr anstrengend, weil man dann anschließend auch immer noch redet und diskutiert. Und was mir aufgefallen ist, das ist, dass wir so eine, naja, ich nehme es den Leuten ja nicht übel, aber manchmal ärgert es mich schon, so eine schlafende Gesellschaft haben, denen so vieles am Arsch vorbeigeht, die dann versuchen, die Dinge, die mir passieren, so zu verharmlosen. Also zum Beispiel, wenn sie sagen, naja, wenn du dieses Programm auf dem Schiff spielst, musst du dich ja nicht wundern. Das ist Blödsinn. Auf dem Schiff haben die Leute das abgefeiert. Gott sei Dank hatte ich gestern jemanden dabei, der mit auf Reisen war. Das war interessant. Der hat dann gesagt, nee, das stimmt nicht. Also Kay Ray hat die Hütte gerockt und ich war da mit dabei auf dem Schiff und es war nicht so. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja auch nicht vom Schiff geflogen, weil sich jemand vom Schiff beschwert hat, sondern eben außerhalb vom Schiff. Da hat jemand einen Brief hingeschrieben hat mich in Dresden gesehen. Und dann sind die immer so ein bisschen überrascht, weil die dann sagen, wie? Und deshalb, ja, natürlich. Und deshalb mag ich diese Menschen auch nicht, weil die eben lügen. Die sagen ja dann noch nicht mal, wir haben einen Brief gekriegt deshalb und wir müssen handeln oder wir möchten handeln. Das kommt ja auch noch dazu, dass sie lügen. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass die Leute werden tatsächlich wirklich, fühlen sich von dieser ganzen Genderei, zum Beispiel fühlen sie sich ja, die ganze Debatte geht denen auf die Nerven und die Genderei auch. Das ganze Thema ist einfach nervig. Deshalb bin ich ein absoluter Gegner dieser Debatte. Ich möchte überhaupt nicht gendern und ich bin auch nicht der Meinung, dass andere Leute gendern sollten, weil es einfach Quatsch ist. Wir haben das durch, wir wissen das jetzt, dass wir das nicht wollen. Und wer das machen will, soll das gerne tun, aber in Behörden und in Schriften und in Plakaten und in Comics und im Fernsehen, in Moderationen hat dieser Quatsch nichts zu suchen. Da muss man einfach mal klare Kante zeigen. Und das ist auch eigentlich entschieden demokratisch, weil die Leute das nicht wollen. Punkt. Und da wundert es mich halt eben, da müsste man doch an jeder Abendkasse von jedem Theater eine Debatte haben. Dass da, wenn da was von ZuschauerInnen steht oder von das Programm durchgegendert wird. Ich habe vor Jahren mal, da hat eine Zeitung über mich schlecht geschrieben, eine Konzertzeitung, die bei Konzerten aus, da stehen doch immer so Leute, die haben so einen Block mit Zeitungen in der Hand, wenn du auf ein Konzert gehst. Die haben mit mir mal ein Interview gemacht über meine Vergangenheit und ich habe ganz ehrlich mit denen gesprochen, dass ich früher ganz furchtbar viel gesoffen habe und dann ins Krankenhaus gekommen bin mit meinem Magendurchbruch vor 25 Jahren oder so und so. Und dann sind die, hatte der letzte Satz war dann, ja, Kay Ray hat seine Strafe gehabt, aber er säuft weiter. Darüber habe ich mich so dermaßen geärgert, dass ich ja bei meinem nächsten Konzert, habe ich gesagt, ach, tun Sie mir einen Gefallen, geben Sie mir doch bitte den ganzen Packen von diesen Zeitungen. Ich verteile die bei uns im Haus. Und dann hat die mir den gegeben oder einen großen Teil davon. Und ich habe den gleich in die Tonne nebenan geschmissen und habe gesagt, da gehört der ganze Dreck hin. Schönen Gruß von Kay Ray. Das würde ich mir halt wünschen. Das hat nichts mit Demokratie zu tun, wenn ein Theater mit mal anfängt, Webseiten zu gendern. Und was mich daran so nervt, ist, das trifft auf ganz viele Themen zu, wo die in Deutschland alle irgendwie stillhalten. Und die einzigen, die sich kümmern und die sich Gedanken machen, werden egal wie immer zum Nazi gemacht. Und das ist unerträglich, das ist für mich unerträglich.
Ja, und das Tolle ist das, oder was du eben am Anfang gesagt hast, das finde ich das Schlimmste, dass das Irrsinnige, ich habe eben toll gesagt, das meine ich gar nicht, ich meine das Irrsinnige ist, dass dann Leute zu dir sagen, ja, aber Kay Ray, ich meine, wenn du das dann sagst, dann musst du dich aber nicht wundern. Ich habe das Gleiche erlebt. Als Corona war, bei AIDA eine Umstrukturierung zu machen. Und zwar deswegen, weil ich ein verantwortungsbewusster Geschäftsführer sozusagen bin. So. Und im Sinne des Unternehmens, im Sinne der Investoren, im Sinne der Shareholder, war es einfach angebracht, zwei Sachen zu ändern, die es nur bei AIDA gab und die weltweit absolut also nicht stattfinden. Erstens Einstudierung in Hamburg und nicht an Bord und zweitens Kostümproduktion lokal, also nicht einen Auftrag einer Firma geben, sondern das selber machen sozusagen. Begründet beide Themen, begründet aus der Historie des Unternehmens, als alle Schiffe stilllagen, war es so, dass das praktisch ein Neustart war, da war das Unternehmen ein Start-up und da habe ich es neu ausgerichtet. Das ist meine Pflicht, das zu tun. Schon zu dem Zeitpunkt standen wenig Leute von AIDA hinter mir, also aus der Führungsebene. Aber sie haben das dann immer noch, als der Prozess dann anfing, haben sie es immer noch irgendwie unterstützt. Und dann passierte Folgendes. Dann haben im Prinzip 1, 2, 3 Leute angefangen, mich zu mobben, weil sie irgendwie dachten, dass jetzt kann man den Typen mal endlich angreifen, der hier so viel verändert hat. Wahrheit ist, ich habe 11 Jahre lang für den Laden gearbeitet, ich habe die Gästezufriedenheit um 38% hochgeschraubt und ich habe die Kosten halbiert. Das ist eine brillante Bilanz. Außerdem habe ich für die gesamte Kreuzfahrtbranche 12 Innovationen bei AIDA durchgesetzt und ich habe, glaube ich, 86 Innovationen für AIDA gemacht. Also nicht für die Branche, sondern nur für AIDA. Also das ist eine absolut schadlose Bilanz und war für das Unternehmen sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe sogar noch eine fette Prämie bekommen für meine gute Leistung, wo ich 10 Jahre da war. 4 Wochen später, nachdem ich diese fette Prämie bekommen habe, ja, haben sie mich rausgeworfen, deswegen, weil im Rahmen der Umstrukturierung wenige Menschen rumgemobbt haben und haben sich dann zusammen mit Verdi Hafen in Hamburg und zusammen mit der Hamburger Morgenpost, eine linke Dummgazette, die im Prinzip überhaupt keine Haltung und gar nichts hat und die auch keine Auflage mehr verkauft, damals schon nicht und heute noch weniger, jetzt wird sie sogar eingestellt und gibt es nur noch am Wochenende in geprinteten Zustand. Und da hat wiederum die Betriebsratsvorsitzende dieses Ladens, die sonst noch nie in ihrem Leben irgendwas Vernünftiges geschrieben hat, die hat dann sich hingesetzt und hat mit Verdi zusammen und den 2, 3 Mobbern, ja, haben sie sich dann ausgedacht, wie können wir den Brand mal in seinen Karren pissen, und dann wurde daraus eine Headline in der Morgenpost und die hieß, AIDA entlässt Mitarbeiter und Chef kleidet sich in Gucci. Das ist total korrekt, weil das ein Teil meiner Familie ist und ich war tatsächlich sozusagen bei einem Event auch von Gucci eingeladen, bei den Filmfestspielen in Cannes, und da gehe ich auch hin und das hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber jetzt kommt's und darauf wollte ich hinaus. Dann sagen doch tatsächlich haufenweise Menschen danach zu mir, naja, da musst du dich ja nicht wundern, dass ihr sozusagen die Arbeit, dass ihr euch getrennt habt, AIDA und du, wenn du sowas machst wie mit Gucci. Bitte? Darf man in diesem Land nicht mehr anziehen und tragen, was man will? Darf man nicht mehr Freunde haben, wie man will? Wird man deswegen, ist es korrekt, einen deswegen zu verurteilen, abgesehen davon, dass das, was die Mopo geschrieben hat, war ja alles Blödsinn. Jeder Anwalt zerlegt das Ding. Sie haben da unglaublich Stress für bekommen. Meine eigene Firma hat gesagt, das ist ja totaler Blödsinn. Ich habe auch, es hat auch das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und, muss man auch mal sagen, praktisch alle Leute, die das betraf damals, diese Entlassung, haben neue Jobs bekommen. Außer diese paar kleinen Mobbervögel. So. Aber der Konzern und eben auch einige Menschen haben tatsächlich allen Ernstes dem nachgegeben und haben sich nicht hinter den gestellt, der über 10 Jahre, 11 Jahre lang perfekte Leistung abgeliefert hat. Und das ist typisch. Da kommt ein Klugscheißer und sagt, na ja, aber dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man sowas anzieht. Genau. Da kommt keiner auch mal zu sagen, sag mal, ich habe dann auch gesagt, sag mal, bist du bekloppt oder was? Seit wann darf man denn in diesem Land nicht mehr tragen, was man will? Und wenn ich mein Geld nicht für Drogen ausgebe, für Alkohol, nicht für Autos, sondern eben für ein Sweatshirt, das ist doch mein Thema.
Das ist genau das Problem, dass diese Denunziation ja nicht im fachspezifischen Bereich bleibt. Also wenn du dir jetzt da eine Macke erlaubt hättest und da könnte man da immer noch drüber reden, ihr Arbeitsstil passt uns nicht, oder, aber es geht ins Private rein. Ja. Das ist eben das Problem. Du wirst privat, wirst du so, bei mir ist es ja dasselbe, du wirst privat, wirst du da denunziert und es geht, und das passt ja auch. zum staatlich organisierten Petzen momentan. Das ist ja auch so. Ich habe da gleich noch mal ein Zitat, darum komme ich gerade ins Eiern. Aber ich habe vor Jahren mal einen Witz gehabt auf der Bühne, weil ich ja früher immer bunte Haare hatte. Übrigens habe ich mir jetzt überlegt, weißt du, was ich mir für eine Haarfarbe mache? Nee. Schwarz mit grünen Spitzen, habe ich mir jetzt überlegt. Mit 58 Jahren, ich mache das. Ich färbe meine Haare schwarz ein und mache die grünen Spitzen. Meine Tochter wird mich hassen, aber da müssen alle durch.
Ja, aber weißt du, was das Ding ist? Wenn du schwarze Haare hast, bist du ganz bleich und siehst aus, als hättest du eine Perücke auf.
Ja, das macht. Das ist mir völlig egal, weil mit bunt geschminktem Gesicht sieht das total toll aus. Und das ist wichtig. Außerdem will ich das. Und ich will das einfach. Ich habe mich im Spiegel gesehen gestern und habe gedacht, das Make-up ist super. Die Haare müssen schwarz mit grün. So, und die werden so gemacht. Egal. Aber ich hatte das ja früher immer schon, dass man mir gesagt hat, wenn man so aussieht wie ich, dann muss man damit rechnen, dass man auch mal angemacht wird. Also diese Denunziation, man darf gerne anderen Leuten gegenüber, weil man deren Maßstäbe verletzt, darf man gerne übergriffig werden. Und damals habe ich schon gesagt, weil ich ja so ein Gefühl habe für Ungerechtigkeit, damals habe ich schon gesagt, okay, dann mache ich das demnächst auch so. Wenn ich an der Kasse stehe und vor mir steht eine Frau, die sich die Haare wieder nur vorne frisiert hat, weil sie denkt, sie hat keinen Hinterkopf und der Hinterkopf ist total platt, da kriege ich nämlich Augenkrebs, wenn ich so einen Hubschrauberlandeplatz sehe. Dann nehme ich mir an der Kasse einen Kamm raus und tupiere ihr das zurecht. Weil für meine Friseurmeisteraugen ist das eine Beleidigung. Und dann werde ich, wenn die sagt, was machen Sie denn da mit meinen Haaren? Dann werde ich sagen, na, wenn man so aussieht wie Sie, muss man damit rechnen. Ist halt so, ne? Gleiches gilt für alle. Das ist ja immer der Maßstab, von wem es ausgeht.
Aber wo ist denn der Minderheitenschutz? Wo ist denn das, was diese ganzen besseren Menschen als wir, ne? Wo ist denn der Minderheitenschutz für uns? Weil ich bin ja offensichtlich die Minderheit, was meine Kleidung betrifft. Ich muss geschützt werden. Du bist offensichtlich die Minderheit, weil du dich bunt anziehst oder so. Das sind ja Menschen, die heute geschützt werden, wie blöd. Das ist ja, also jede noch so kleine Minderheit ist ja heute wichtiger als die Mehrheit. Warum wären wir eigentlich, warum gelten wir nicht dafür? Was haben wir falsch gemacht?
Weil das Ganze, die ganze Angelegenheit mit dem Minderheitenschutz ins Straucheln gekommen ist. Denn wir haben ja hier zwei Minderheiten. Die eine sind die Juden und die anderen sind die Muslime. Und jetzt kann man die ja nicht in gute und böse Minderheiten einstufen, also zumindest judenfeindliche Muslime, was ja nun mal angeblich auch die meisten sind, wenn man den Statistiken glauben soll. Aber da haben wir dann nämlich ein Minderheitenschutzproblem. Jetzt müssen wir die Minderheiten verschützen. Und dazu gab es übrigens vor Jahren auch mal von mir einen Satz. Wir leben in Zeiten, da brauchen jetzt Juden Schutz vor Schutzsuchenden. Und Frauen brauchen Schutz vor Schutzsuchenden.
Gut, dafür könntest du ja nochmal erwähnen, dass es ja dass es ja ganz wichtig ist, dass wir ein neues Schutzgesetz für eine neue Minderheit schaffen, nämlich die mit Detonationshintergrund. Das könntest du noch anbringen bei der Gelegenheit.
Ja, wir werden, also wir brauchen da unbedingt einen Schutz vor Menschen mit Detonationshintergrund, nicht? Also, aber die Zeiten werden schlechter, da muss auch der Selbstmordattentäter seinen Sprengstoffgürtel enger schnallen. Ach ja.
Ehrlich.
Ja, ja. Mein Lieber.
Ich habe noch einen Kulturtipp.
Ja.
Wir waren am Sonntag im Kino. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir zurzeit nicht so reich sind, dass wir uns Taylor Swift-Karten besorgen können. Und ich habe totale Angst davor, in Konzerte zu gehen, von denen ich viel erwarte, die aber in Stadien stattfinden. Weil Stadien sind aus Beton und Schall gegen Beton ist immer scheiße. Und ich habe das gerade neulich in Hamburg bei Beyoncé erlebt, wo es also eine großartige Show war, mit allem, was dazu gehört, auf der Bühne, toll mit den ganzen, mit der Technik und mit der Übertragung und mit den Bildschirmen und es war alles wirklich perfekt, aber der Sound war eine Katastrophe, weil es im Stadion war und Taylor Swift ist ja auch unterwegs im Sommer und die ist leider in Hamburg auch im Stadion und es ist auch sehr, sehr, sehr teuer und dann habe ich gesehen, dass es im Kino Taylor Swift Show aus Amerika und zwar die Abschlussshow aus Los Angeles, aus dem SoFi Stadion, dass es die da im Kino gibt. Und dann habe ich gedacht, da gehen wir mal hin. Und dann waren wir da am Sonntag und das war wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend und toll. Ich glaube, über 40, 44 Lieder in einer über drei Stunden langen Show. Super durchinszeniert. Sie selbst ist halt auch, ne, ich verstehe schon, dass die ganze Hip-Hop-Community neidisch auf sie ist, weil sie halt, sie sieht schick aus. Sie macht eine tolle Show, sie hat um sich rum großartige Musiker, sie selbst spielt Gitarre, sie kann super singen, die ist einfach auch unglaublich talentiert, alle Lieder sind von ihr geschrieben und so, die ist einfach ein unglaubliches Talent und macht unglaublich tolle Musik und schreibt unglaublich tolle Lieder und auch wenn man die meisten Lieder davon als, jetzt mal ich zum Beispiel, kenne die meisten Lieder gar nicht, ein paar kenne ich natürlich, aber die meisten kenne ich nicht, war ich wirklich, wirklich, wirklich sehr beeindruckt von dieser unglaublich großen, fantastischen Show. Und ich habe mich gefragt, diese Menschen, die in dem Stadion da im dritten Rang oben oder vierten Rang sogar oben sitzen, was kriegen die eigentlich mit von der Show? Aber es ist eine unfassbare Begeisterung. Und ich freue mich sehr, dass dieses Thema Live-Konzerte, glaube ich, das ist, was die Welt vielleicht rettet. Im nächsten Jahr, ich kann nur allen empfehlen, nochmal, guckt an, was für tolle Konzerte kommen, geht in Konzerte. Dieses Live-Erlebnis von Musik und dieses Gemeinschaftsgefühl, wir hatten das ja auch, habe ich ja auch erzählt, hier bei Lollapalooza, da freuen wir uns auch schon drauf nächstes Jahr wieder. Also Live-Konzerte ist wirklich, und selbst wenn man sie im Kino guckt, ist es wirklich ein tolles Erlebnis. Und es ist ein unglaubliches, diese Musik bringt Menschen zusammen. Und das ist wirklich toll. Das ist wirklich großartig und ganz, ganz wichtig. Geht zu Konzerten, unterstützt die Künstler. Und große Künstler, kleine Künstler, geht in Shows, guckt euch das an. Das ist ja bei dir auch so. Das ist ja ein Live-Erlebnis für meinetwegen 400, 600 Leute, die zusammen etwas erleben, die zusammen in eine Richtung gucken, die Spaß haben zusammen, die einfach den täglichen Scheißdreck nicht mitbekommen, sondern einfach mal raus sind, wie Urlaub, wie ein kurzer Urlaub. Und das ist wirklich das Wichtigste, dass man das nicht vergisst, rauszugehen. Verzichtet gerne auf Essen, wenn die Restaurantpreise inzwischen durchgeknallt sind. Und wenn da noch eine Mehrwertsteuererhöhung dazukommt, wird es noch schlimmer. Aber geht weiter in Kulturveranstaltungen.
Ja, das ist ein schöner Aufruf und auch ein schönes Schlusswort. Und geht bitte auch zu mir.
Bitte.
Bitte zu mir. Weil bei mir ist ja immer das Gefühl, wie mir neulich eine Zuschauerin sagte, bei Ihnen hat man das Gefühl, man kann einen Abend lang seine viel zu engen Schuhe ausziehen. Und das finde ich einfach sehr schön.
Sehr schön.
Schon mal erwähnt.
Ja,
sehr schön. Ja, ich habe weder einen Buchtipp noch einen Kulturtipp. Das, was du über das Konzert erzählt hast, kann ich nur, den Konzertfilm kann ich nur bestätigen, denn meine Frau ist da gewesen. Die hat sich Sorgen geguckt mit Valentina zusammen. Ja, die hatten sehr, 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 sehr viel Spaß. Und noch waren noch zwei andere junge Mädchen mit und die hatten alle vier richtig Spaß. Und mein letzter Konzertfilm, der war Stevie Nicks in Concert. Ich bin ja ein absoluter Stevie Nicks Verehrer und die hat auch so einen Konzertfilm gemacht. Das Kino war ziemlich leer, da war kein Mensch drin, aber Yvonnechen und ich haben uns das angeguckt und wir waren total beeindruckt. Also ich finde ein Konzert dann im Kino mal zu gucken, wenn es um Sound geht und so, ist auch wirklich toll. Oder mein Besuch bei ABBA Voyage, ne, ist ja auch einfach grandios gewesen. Kann ich nur
also live ist das eine, ne, aber ich sag mal so, das ist natürlich keine Alternative, nicht mit vielen Menschen zusammen und so weiter. Aber wenn viele Menschen im Kino sind, wir hatten das ja auch bei dem Take That Film zum Beispiel, wenn viele Menschen im Kino sind, ist es auch ein Gemeinschaftserlebnis und es ist halt vom Sound und von den Bildern, du bist viel näher dran, ist ein bisschen wie Fußball kann man im Stadion gucken, ist ein Gemeinschaftserlebnis, gar keine Frage. Aber du siehst natürlich in der Sportschau dann doch mehr Details und kriegst es besser mit und so. Es ist so ein bisschen zwielichtig auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese Idee, dass man eben Konzerte auch im Kino sehen kann, das finde ich gut. Ich finde das gut, dass man das macht und da sollten viel mehr Leute hingehen.
Genau. Ja, Boris, eigentlich haben wir einen schönen Bogen hingekriegt, wir haben einen schönen Schluss hingekriegt.
Auf jeden Fall haben wir das
und gemacht. Buchtipp habe ich nicht, Buchtipp auch nicht, wie gesagt. Ja. Und ich habe heute frei. Das ist toll. Ich bin ja schon im Café Hahn in Koblenz. Da trete ich morgen auf und mache mir einen schönen Abend. Und ich habe Yvonne dazu verdonnert, mit mir irgendeinen schlimmen Gruselfilm anzugucken, weil ich die nicht gerne alleine gucke.
Das ist eine ganz, ganz weise Entscheidung. Und das nächste Mal wirst du uns als Kulturtipp sagen, welchen Gruselfilm du geguckt hast.
Genau. Gute Idee. Dankeschön. Ja, tschüss.